Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wir wissen wenig über die Zeit, als die Länder des Balkans unter türkischer Herrschaft standen. Berühmt sind zwar die Brücken bei Visegrad und in Mostar, die von osmanischen Baumeistern errichtet wurden, doch der größte Teil osmanischer Bauten wurde nach der christlichen Rückeroberung zerstört. An das türkische Erbe, das sich auf den Speisekarten ebenso wie in der Sprache niedergeschlagen hat, erinnert man sich ungern. In der kollektiven Erinnerung Europas sind nur die Kriege gegen die Osmanen verankert, die ihren Höhepunkt 1683 mit der Schlacht bei Wien hatten. Einen anderen Blick auf die Ereignisse des 17. Jahrhunderts versucht nun die Badische Landesausstellung im Landesmuseum Karlsruhe, die kommenden Samstag eröffnet wird. Unter dem Titel Kaiser und Sultan. Matthias Hendiers hat sie vorab besucht.
Die Ballade über Prinz Eugen von Savoyen, den Sieger über die Osmanen bei Wien, war im 19. Jahrhundert sehr populär. Der Dichter verherrlichte voller Pathos die lange vergangenen Türkenkriege. Auch heute sprechen Historiker noch vom kurzen, langen oder großen Türkenkrieg, anstatt präziser von den Kriegen der Habsburger gegen die Osmanen. Warum?
Es hat etwas zu tun mit der Identitätsstiftung der Europäer, die sich in Abgrenzung zum Fremden ihre eigene Identität erschufen.
So Schole Mostafavi, Kuratorin am Landesmuseum in Karlsruhe. Die Auseinandersetzungen erreichten ihren Höhepunkt im 17. Jahrhundert, als die Osmanen, die schon große Teile des Balkans beherrschten, immer stärker nach Mitteleuropa hereindrängten. Doch diese Begegnung der muslimischen und der christlichen Welt war mehr als nur ein Blutvergießen, betont Dr. Mostafavi. Eine vielfach verflochtene Geschichte verband die beiden Seiten, eine entangled history, wie man in der Geschichtswissenschaft sagt.
Die Reduzierung der Geschichte, es gab nur diesen Feind und Freund, können wir so nicht tragen.
In der Ausstellung Kaiser und Sultan im Landesmuseum Karlsruhe konzentriert sich die Kuratorin daher auf die kulturelle Befruchtung zwischen dem Heiligen Römischen Reich und dem Imperium der Osmanen. Er begann mit einem verblüffenden Kleidertausch. Die Kuratorin weist auf das Porträt eines badischen Markgrafen hin, der sich in den Kämpfen gegen die Osmanen hervortat. Er trägt um seinen fülligen Leib eine Schärpe mit goldenen Fransen. Neben ihm ist ein rot-weißer Turban abgebildet.
Man fragt sich natürlich, warum ein Bezwinger der Türken, wenn wir es bösartig sagen, sich ausgerechnet orientalisch kleidet. Und in der Tat haben wir zahlreiche Beispiele von europäischen Herrschern, zum Beispiel auch aus dem Kurfürstentum Sachsen, die sich als Sultane gaben und damit vielleicht auch in der Gewandung eben des Besiegten präsentierten.
Dahinter steckte die Faszination des Fremden, die mit einer zunehmend genaueren Wahrnehmung seiner Eigenheiten verbunden war.
Wir haben dieses Phänomen natürlich auch in umgekehrter Richtung, obwohl im sunnitischen Islam eigentlich Bilder verboten sind oder ungern gesehen werden.
Lud der osmanische Hof schon gegen Ende des 15. Jahrhunderts einen venezianischen Maler ein und Gentile Bellini fertigte Porträts des Sultans an, die später berühmt geworden sind. Die Markgrafen aus Baden spielten eine wichtige Rolle in den Kriegen zwischen den habsburgischen Kaisern und den osmanischen Sultanen. Ihre Beute ruht heute im Landesmuseum Karlsruhe. Ähnlich berühmt wie Prinz Eugen von Savoyen wurde Ludwig Wilhelm von Baden, genannt der Türken-Louis.
Seine Teilnahme an den Türkenkriegen war eben auch die Begründung der türkischen Sammlung. Er brachte schon viele Beutestücke mit, wobei diese sogenannte Karlsruher türkische Kammer oder Türkenbeute, kurz gesagt, ja nicht nur Kriegsbeutestücke sind, sondern eben auch sehr viele diplomatische Geschenke sind und auf andere Sammelleidenschaft auch nicht nur des Türken-Louis zurückgeht, sondern anderer Mitglieder der badischen Familie.
Türken-Louis, was heute abwertend klingt, war ein Ehrentitel der Zeitgenossen, so Dr. Jutta Dresch, Spezialistin für Landesgeschichte am Badischen Landesmuseum. Er geht zurück auf Ludwig Wilhelms Geburt in Paris und seine militärischen Erfolge. Wie sich auch in der Türkenbeute die gegenseitige Faszination und Beeinflussung der Kontrahenten spiegelt, beschreibt Schole Mostafavi.
eines meiner Lieblingsobjekte, einen Prunkköcher-Garnitur, die all dem Truchsess des Gabor Bethlen, einen großen Verfechter des Protestantismus, gehörte. Und Sie erkennen genau, dass Arabesken sowohl den Bogen als auch den Pfeilköcher überziehen, typische Dekore aus der osmanischen Zeit, graviert und mit einer naturalistischen Rosette versehen, mit einer Inschrift, die lateinisierend ist, können Sie erkennen, dass hier der europäische Einfluss zugeschlagen hat.
Die Köcher wurden im christlichen Siebenbürgen hergestellt, das mal Vasall der Osmanen war und mal dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches unterstand. In solchen Regionen war die kulturelle Verflechtung besonders ausgeprägt. Ein prachtvolles Beispiel gibt die Sammlung von Teppichen im Nachbarraum.
Wir wissen, dass diese Stücke anatolische Teppiche sind, die über die Handelsrouten, eben über die Balkanroute bis nach Siebenbürgen und weit darüber hinaus gelangten. Das Spannende daran ist, dass in Siebenbürgen, in diesen Kirchen, osmanische Gebetsteppiche protestantische Kirchen schmückten.
Nicht allein Waren und Moden, auch Menschen wanderten von einem der verfeindeten Reiche ins andere. Ursachen, Routen und Schicksale können Besucher der Ausstellung mit Hilfe von Tablets erkunden. Das Material darauf ist in einem Studienprojekt der Universität Graz zusammengestellt worden.
Zum Beispiel Protestanten waren eine Gruppe von Migrierenden, die in Zeiten der Gegenreformation, wo der Druck des katholischen Herrschers immer mehr zunahm, verschiedene Wege einschlugen, auch natürlich ins Herzogtum Württemberg, das damals protestantisch war, oder ins Kurfürstentum nach Sachsen, ebenfalls protestantisch, aber viele zogen eben auch ins Osmanische Reich. Und wir zeigen, dass sie dieselbe Balkanroute benutzten wie die Flüchtenden und Migranten heute.
Die osmanischen Sultane waren anderen Religionen gegenüber toleranter als viele europäische Herrscher. Sie akzeptierten andere Glaubensrichtungen. Wer nicht dem Islam angehörte, war allerdings manchen rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Nachteilen ausgesetzt. Ein lange von Geheimnissen umgebenes Beispiel für die Vermischung der beiden Kulturen ist die osmanische Elitetruppe der Janitscharen, aufgestellt aus Jungen, die zwangsweise aus christlichen Familien rekrutiert wurden. Was man bisher nicht wusste,
dass sie vor allem durch Bektaschi-Ordensanhänger in die Lehre gingen, das heißt, der Islam ein anderer Islam war als der dogmatische sunnitische Islam. Es war ein alevitischer Zweig, der zudem sufistische, das heißt mystische Elemente in sich trug.
Zur Ausbildung der Jungen zählten mystische Praktiken und Mahlzeiten mit Wein und Musik, die der orthodoxe sunnitische Islam der Osmanen eigentlich nicht zuließ.
Alles Elemente, die den Menschen beibringen sollten, seine Individualität zu verlieren, um eins zu sein mit der muslimischen Gemeinschaft und im Kampf dann entsprechend aufzutreten. Wenn Sie es böswillig sagen wollen, sie wurden instrumentalisiert.
Die berühmteste Schlacht in den endlosen Kriegen zwischen Kaiser und Sultan wurde 1683 vor den Toren von Wien ausgetragen. Im Entsatzheer, das die belagerte Stadt befreite, kämpften der badische Türken Louis und sein Cousin Prinz Eugen von Savoyen Seite an Seite. Ihr Sieg beendete die Expansion der Osmanen nach Mitteleuropa und begründete die Wiener Kaffeehauskultur.
Einer Legende nach waren es Säcke mit Kamelfutter, die einem Georg Kolschitzki in die Hände fielen. Und man sagt, dass sich in diesen Säcken die Kaffeebohnen befunden hätten, die Kolschitzki dann nach Wien brachte und das erste Kaffeehaus baute. Wie gesagt, eine Legende. Aber wir wissen, es war ein Armenier, dem das erste Kaffeehausprivileg in Wien zufiel, 1684, Johann Diodato.
Die Kämpfe gingen nach der Schlacht bei Wien auf dem Balkan weiter. Das Schicksal des ruhmreichen Türken Louis jedoch wendete sich. Die Baden-Spezialistin Jutta Dresch.
Während er in Wien gegen die Türken kämpft, kommt es hier am Rhein zum Pfälzischen Erbfolgekrieg und die Franzosen überqueren den Rhein und zerstören die ganze Rheinlinie mit den Schlössern in Heidelberg, in Durlach, in Baden-Baden und so weiter. Das ist ja auch eine tragische Position.
Der Kaiser berief den erfolgreichen Heerführer schließlich doch zurück an den Rhein. Dort starb er 1707 an den Folgen einer Schussverletzung, die er bei einer Schlacht des Spanischen Erbfolgekrieges in Deutschland erlitten hatte. Europa zerfleischte in dieser düsteren Epoche vor allem sich selbst. Am Ende fragt sich, was das Verhältnis zwischen Europa und dem Osmanischen Reich denn nun bestimmt hat: die militärische Konfrontation oder der kulturelle Austausch?
Es ist eine Frage der medialen Vermittlung, der Medien, der Propaganda, was sie groß machen.
Darum versucht Mostafa V. ein neues Narrativ zu etablieren. Die sogenannten Türkenkriege als eine Epoche des transkulturellen Dialogs.